Vis-à-vis.
Arnulf Rating, Sie sind hier zu Gast. Und zwar, der Grund ist 100 Jahre alt, wurde Wolfgang Neuss an diesem Sonntag, dem ersten Advent. In einem letzten Interview vor seinem Tod im Frühjahr 89 hat er dem Publikum noch was mitgegeben, der Wolfgang Neuss. Wir haben keine Chance, nicht zu leben, weil man muss zwar ableben, lebt aber nur ab, um zu leben. Man lebt also immer, immer, immer. Was ist denn dran an diesem Neuss-Spruch? Wie lebendig ist er denn noch, Wolfgang Neuss, im Jahr 2023? Welche Sprüche würde er vielleicht jetzt in den Jahren des Krieges, der Krisen vielleicht auch bringen?
Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also die Auffassung, dass man immer lebt, das heißt ja auch, es ist sinnlos, jemanden umzubringen. Und das ist vielleicht in der heutigen Zeit sehr wichtig zu bemerken. Wolfgang Neuss ist ja für sich selber ein Held geworden, eigentlich aus Feigheit. Er hatte sich freiwillig zum Krieg gemeldet und hat sich dann den Finger abgeschossen, sich selber verwundet, was ja auch nicht ungefährlich war, weil das konnte auch auffliegen. Dann wurde man gehängt oder erschossen und damit hat er sich aber aus dem Gemetzel rausgenommen. Und er hat dann seine 9 Finger hochgehalten, da gibt es ein Foto von, und hat gesagt, Kunst statt Krieg. Und das ist eigentlich immer seine Devise gewesen. Wir haben ihn ja in den 80er Jahren aufgesucht, damals als die 3 Tornados. Da hat er gesagt, wieso kommt ihr erst jetzt? Und wir haben gesagt, naja, Kabarett hat uns eigentlich, wir wollten ja politisches Theater machen. Aber wir wussten, Wolfgang Neuss, das ist ein ganz wacher Kollege. Da wollten wir hin und dann haben wir gehört, bei ihm ist die Türe immer offen. Und da sind wir da reingegangen. Und dann hat er tatsächlich unser Verhältnis zur Gewalt geändert.
Das ist ja bemerkenswert. Ich will aber noch mal auf den Finger zurückkommen. Er hat ja später mal gesagt, naja, so ein bisschen geflunkert hat er da. Also das ist so ein bisschen Legende vielleicht auch. Aber nichtsdestotrotz, wie Sie so schon sagten, er hat sich freiwillig gemeldet. Er ist ja damit auch ein Stück so deutscher Geschichte. Ich finde das sehr typisch, weil einerseits gibt es diese wunderbare Satire, Wir Kellerkinder, in dem es um einen Jungen geht, der erst einen Kommunisten aus dem Haus versteckt und dann später seinen Vater als Altnazi. Also diese Gespaltenheit in Deutschland. Auf der anderen Seite eben, wie Sie gesagt haben, er ist gelernter Schlachter. Er meldet sich freiwillig als Soldat, kommt an die Ostfront. Er ist Träger des Eisernen Kreuzes, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Er ist Sohn eines Fliegeroffiziers aus dem Geschwader Richthofen. Also er hat sich selbst verstümmelt, vielleicht auch nicht, vielleicht ist Legende, vielleicht ist Wahrheit. Aber jedenfalls hatte er die Schnauze voll vom Krieg, ganz deutlich. Er wollte nicht mehr die Angst, er wollte nicht mehr töten. Und damit ist er aber auch mit diesem Film, mit dieser Satire darüber, aber auch mit seiner eigenen Geschichte. Das ist ja eigentlich auch so typisch deutsch, Wolfgang Neuss, ne? Diese Gespaltenheit, oder?
Das ist typisch deutsch, diese Gespaltenheit. Er hat es zum Thema gemacht. In den 50er Jahren, da wollten alle Heimatfilme drehen, da hat er auch mitgemacht beim Wirtshaus im Spessart. Sehr subversiv, aber das war gar nicht das Thema, was in Deutschland ja, da waren Nazis, die noch lebten, die alle entnazifiziert waren, aber es gab Hakenkreuzschmierereien an den Wänden. Das kommt in diesem Film erstmals vor. 1960, Wir Kellerkinder, das war noch also vor den Auschwitz-Prozessen. Und da hat Neuss also einen mutigen Schritt getan und einen wirklich zeitgemäßen Film gemacht. Und da ist er dann auch sehr mit angeeckt.
Sie haben es eben auch schon erzählt, Ihre eigene Beziehung eben zu Wolfgang Neuss, denn Sie gestalten ja auch mit ein Programm in der Uferfabrik, was jetzt zu Ehren seines 100. Geburtstags gefeiert wird, mit Gästen. Und bevor wir dazu kommen, was dort eben geboten wird, will ich da nochmal, wie ist denn das losgegangen? Gehörten Sie auch zu den Kollegen, die ihn in seinen letzten Jahren in dieser berühmt-berüchtigten Charlottenburger Wohnung besuchten, die ihm ja der Bruder seiner Ex-Geliebten wohl mietfrei überlassen hatte? Dieter Hildebrand, Gerdpold, Werner Schneider, also das Who is Who der Kabarettszene, die sind da ein- und ausgegangen, die lauschten dann seinen Monologen und notierten sich mal immer so ein paar Pointen. Gehörten Sie da mit den 3 Tornados, die Sie 77, glaube ich, auch mitbegründet haben in Berlin? Gehörten Sie da auch dazu?
Ja, wir sind da also erst Anfang der 80er Jahre dazugekommen, aber dann waren wir dabei und Neuss hat immer gesagt, ich rauche für euch mit. Ich bin die Kabarettakademie und er hat immer mitgedacht, er war ja pointenstark bis zum Schluss. Gut, er hat immer gesagt, letztendlich mehr als Sozialdemokratie kann man mit den Menschen nicht machen und das fanden wir natürlich enttäuschend.
Was natürlich zum Schluss, er war pointenstark, noch immer. Es war natürlich auch so ein bisschen, er hat da so eine Art Hof gehalten, aber er war auch für viel, also der Totenkopfmann, die Indianerin, also er hatte irgendwie Zahnersatz, den hat er jedenfalls nie drin gehabt und er hatte auch diese strähnigen Haare. Das war schon so ein bisschen so eine eigenwillige Figur, aber auch teilweise doch tragisch, oder?
Tragisch insofern nein, eigentlich nicht, weil es einer der wenigen Medienleute war, die sich zurückgezogen haben. Er hat gesagt, ich habe sehr daran gearbeitet, berühmt zu werden, jetzt arbeite ich daran, zu verschwinden. Und er hat gesagt, ich bin gefährlich. Er war auf Droge drauf, also Apothekerdroge. Er hat Aufputschmittel genommen, jahrelang, um die Leistung bieten zu können. Und dann hat er gesagt, nachdem er auch politisch nicht mehr wirken könnte, ist er angeeckt im Vietnamkrieg, der hat Geld für den Vietcong gesammelt, das war ganz unmöglich. Da hat ihm letztendlich die Berliner Verleger haben ihm keine Anzeigen mehr abgedruckt und so. Es gab einen Vernichtungskrieg gegen ihn und er hat das angenommen und hat gesagt, ich ändere mich jetzt. Wenn man ihn gefragt hat, woran arbeitest du, hat er gesagt, an mir. Und hat das dann zur Selbstreflexion und zur Meditation gebracht.
Also er hatte keine Zähne mehr, aber noch Biss könnte man ja auch sagen. Legendär ist ja zum Beispiel, erinnern sich ja viele dran, 83 der Auftritt in der Talkshow Leute, genau, mit seinem Schlagabtausch eben. Wie erinnern Sie das? Erzählen Sie mal vielleicht ein bisschen. Da kommt ja einer der berühmtesten Sprüche, ne?
Wir haben ihn da auf den Weg mitgebracht und er war ganz locker drauf. Und das ist ja ein Phänomen. Da ist mal jemand in der Talkshow gewesen, der kein Buch verkaufen musste. Der musste nicht irgendwas darstellen und der ist so quer geschossen. Und da war der Bundespräsident, der angehende Bundespräsident Weizsäcker, und der hat ihn einfach geduzt und hat gesagt, Ritschi, also das musst du mal anders sehen. Und dann hat er einen Brief vom regierenden Bürgermeister, der Weizsäcker damals war, vorgelesen, in dem dann der legendäre Satz drin vorkam, auf deutschem Boden soll nie wieder ein Joint ausgehen. Also das war einfach wild und er war wirklich ein Hofnarr, ein unabhängiger Hofnarr, und an dieser Unabhängigkeit hat er gearbeitet. Er hat eben nicht dem Bild entsprochen, dem ein Medienstar entsprechen sollte, sondern er war er selbst. Er hat daran gearbeitet, anders zu sein als die anderen.
Das war ja auch seine Art, eben diese doch bissige Art, auch diese pointierte mit Sprache umzugehen. Also so toll wie heute mache ich mir kein Abendbrot, heute mache ich mir Gedanken. Was ist denn Ihr liebster, Arnulf Rating, Ihr liebster neues Spruch?
Ja, also süchtig, süchtig, such dich, such dich, such dich. Das war ja sozusagen sein Mantra. Das heißt, man muss an sich selber arbeiten. Und er hat ja die Fähigkeit gehabt, die ganze Welt als Drogenproblem zu sehen. Er hat gesagt, Hitler war ein Drogenproblem, Goebbels war ein Drogenproblem. Ja, und die ganzen Kriege, die Auseinandersetzungen, die wir haben auf der Welt, das sind Drogenprobleme. Und das ist eigentlich ein Filter, den man kann man sehr gut heute benutzen, wenn man die aktuellen Lagen der Welt betrachtet.
Also, dass Drogen zu den Kriegen geführt haben oder aber, dass man mit Drogen den Krieg vergessen kann oder verhindern kann?
Ich glaube eher, dass Süchtige Politik machen und alle möglichen Drogen nehmen. Also er hat immer gesagt, wo viel Kokain geraucht wird, da ist der Faschismus nicht weit. Und ich glaube, das ist eine Situation, wenn man sich so hinter den Kulissen der Medienbetriebe anguckt, was da geraucht wird und genommen wird und eingepfiffen wird, da sind wir nicht weit von entfernt.
Und er hat viel Haschisch aber geraucht. Das natürlich. Heißt, das war natürlich die friedlichere Droge.
Da. Das war sozusagen das täglich Brot.
Er war ja auch immer total ein politischer Mensch. Und er hat auch damals schon die Grünen ja wirklich aufs Korn genommen, als säkularisierte Muslime bezeichnet wegen ihres Moralismus. Oder denkt man sich, okay, ich weiß jetzt gar nicht, wann das war, aber ist schon ein Weilchen her. Ja. So, wird er heute wahrscheinlich auch die wieder aufs Korn nehmen, oder?
Also da hat er das sehr früh erkannt, was heute eigentlich blüht. Eine moralisierende Politik, die sehr weit von der Sachpolitik manchmal entfernt sein kann. Und das ist tatsächlich gefährlich.
Und würde er heute sich noch einbringen oder hätte er gesagt, jetzt leckt mich alle, ich bin da raus?
Ja, ist eigentlich tragisch, seine Entwicklung. Er ist 5 Monate vor der Maueröffnung gestorben. Mhm. Und das hat ihm eigentlich sehr am Herzen gelegen. Also das geteilte Deutschland hat er immer wieder thematisiert. Und insofern ist auch da dieses Kapitel abgeschlossen, für ihn auch Schade, dass er es nicht mehr erlebt hat in der Vollendung. Aber nach dem Gesetz, wonach man immer weiterlebt, ist er ja heute dabei.
Hätte er sich, Arnulf Rating, hätte er sich Wolfgang Neuss darüber auch mokiert, über diese Wiedervereinigung, also über dieses immer Angestrebte? Oder wäre es auch ehrlich gewesen, dass er gesagt hat, Gott sei Dank, dass es wieder passiert als Berliner?
Naja, er hat sicher, war ja ein Freund von Willy Brandt und den Satz, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, den hätte er sicherlich auch so gesagt. Aber wie das zusammengewachsen ist, kann ich mir vorstellen, hätte er auch Kritik dann geübt. Es ist ja eigentlich keine Vereinigung gewesen, sondern eine, ja, wenn man will, feindliche Übernahme.
Der Film, aus dem ich am Anfang ja zitiert habe, der hieß, glaube ich, auch Das Neues Testament. Das war dieser Film mit dem letzten Interview, Fernsehinterview auch mit ihm. Und ich glaube, der wird auch gezeigt.
Der wird gezeigt und der Regisseur ist da. Das ist ja ganz interessant gewesen. Wenige Tage vor dem Tod von Wolfgang Neuss sind seine alten Partner Abi von Haase und Johanna König, die man vielleicht besser kennt als Ariel Clementine, sind nochmal zu ihm gekommen und da werden alte Zeiten, blühen da wieder auf. Und das ist vielleicht das Besondere an dem jetzigen 100-jährigen Geburtstag, dass wir noch lebende Zeitzeugen haben, die von ihm berichten können. Wir haben wir Kellerkinder in einer lebendigen Form durch den Kabarettisten Didi Jünemann. Wir haben das Programm, das jüngste Gerücht, damals noch als 16-Jähriger live erlebt hat, was sein Leben verändert hat. Wir haben Volker Kühn dabei, dessen Vater Hachfeld ja für Neuss Texte geschrieben hat. Also schon in den 50er Jahren kannten die sich. Die haben nachher beim Reichskabarett zusammen Kabarett gemacht. Also das ist wirklich eine besondere Gruppe von Menschen, die da zusammenkommt und darauf freue ich mich sehr.
Wenn Sie selber auch was machen, nehme ich doch mal an, nicht, Arnulf Rating?
Na, ich würde sprechen mit den Menschen. Wir haben ja Kabarett gemacht am 65. Geburtstag von Wolfgang Neuss mit den 3 Tornados, wo er sich selbst als den 4. Tornado bezeichnet hat. Aber was wir zum 100-Jährigen machen, das ist, dass wir Leute ins Gespräch bringen über Wolfgang Neuss und vor allen Dingen auch seine Botschaft wieder für junge Menschen attraktiv machen. Man kann sich von dem Medienbetrieb lösen, der muss einen nicht verschlingen und man kann eine Botschaft rüberbringen, die da heißt Kunst statt Krieg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.